Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Für viele Experten ist klar, die gesetzliche Altersvorsorge wird nicht ausreichen. Mein heutiger Gast warnt sogar, dass für viele Menschen die Altersvorsorge vor dem Kollaps steht. Wie er das meint und was man dagegen tun kann, das bespreche ich jetzt mit ihm selber. Herzlich willkommen, Felix Früchtl, Geschäftsführer von ProLife GmbH. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Und ich glaube, Sie wollen ja wahrscheinlich mit Absicht so ein bisschen auch polarisieren, sprechen von Kollaps der Altersvorsorge. Wie kommen Sie denn zu der Erkenntnis?
Naja, man muss zwei Sachen berücksichtigen. Einmal das, was Sie gerade eben schon gesagt haben, das Thema der gesetzlichen Rente. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile alle einig, dass die nicht mehr ausreichen wird, um den Lebensstandard irgendwann im Alter halten zu können. Wir haben jetzt das Rentenpaket 2 gesehen. Das ist so das letzte Aufbäumen, irgendwie die 48%, das 48%-Niveau zu halten und in irgendeiner Form den Leuten eine gesetzliche Altersvorsorge zu versprechen. Ich finde, die Aktienrente ist ein guter Anfang, aber sie ist windelweich verpackt worden im Endeffekt. Diese 10 Milliarden, die dafür die Beitragsstabilisierung ab 2036 zur Verfügung stehen sollen, ja, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber im Endeffekt wissen wir alle, das Thema der gesetzlichen Altersvorsorge, der gesetzlichen Rente, die wird einfach nicht ausreichen. Ich denke, dass der Norbert Blüm, als er damals gesagt hat, die Rente ist sicher, hat er das auch definitiv so gemeint und ich bin mir auch sicher, dass wir immer einen gewissen Betrag ausgezahlt bekommen aus der gesetzlichen Rente. Nur für was der ausreicht, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder eingetrichtert bekommen, wir sollen unbedingt privat vorsorgen, sind da aber irgendwie vom Regen in die Traufe gekommen, weil haben klassischen Bank- und Versicherungsprodukten das Glauben geschenkt. Und das Problem ist jetzt, viele Leute bekommen jetzt ihre Gelder aus diesen Banken oder Versicherungen, Lebens-, Rentenversicherung, Riester, Rürup ausgezahlt und merken, naja, die Beträge, die mir damals mal irgendwann versprochen oder hochgerechnet worden sind, die bekomme ich jetzt einfach nicht. Und dann habe ich natürlich ein Riesenproblem und ich persönlich glaube auch, dass da viele Leute in Zukunft von dem Thema der Altersarmut betroffen sein werden, wenn man nicht rechtzeitig handelt.
Ich erinnere mich noch gut, meine Eltern haben, als ich Kind war, immer über die Lebensversicherung gesprochen, war ein großes Thema. Mhm. Und es gibt ja immer noch, ich glaube, 82 Millionen Versicherungsverträge als private Vorsorgeverträge in Deutschland. Wieso halten so viele Leute immer noch an diesen Verträgen fest?
Ich glaube, auch das hat zwei Gründe. Einmal haben wir in Deutschland ja dieses Thema der völlig fehlenden finanziellen Bildung. Also wenn wir uns das mal anschauen, sind wir im internationalen Vergleich wirklich auf den letzten Rängen, was das Thema der finanziellen Bildung angeht. Viele afrikanische Länder sind vor uns, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber da fehlt einfach ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit in Deutschland. Das heißt, die Leute wissen gar nicht, was sie da abschließen. Haben dann Produkte im Portfolio, wo sie sagen, naja, das hat mir mein Bankberater, mein Versicherungsberater geraten. Oder dann vielleicht auch die Eltern, die gesagt haben, Lebens- oder Rentenversicherung, das muss unbedingt sein. Und kümmern sich dann einfach nicht mehr drum. Und das andere Thema ist natürlich, der Deutsche möchte natürlich gerne auch Verantwortung abgeben. Bloß nicht selbst schuld sein, bloß nicht in irgendeiner Form in Aktien investieren, weil dann könnte es ja sein, dass die irgendwann mal fallen, dann bin ich selbst dran schuld. Nee, lieber die Verantwortung abgeben, die Bank oder die Versicherung hat schlecht gewirtschaftet und dann ist man selbst nicht schuld. Aber unterm Strich muss man ja auch ehrlicherweise sagen, so kommt man nicht weiter. Aber man kann es von sich wegschieben und ich glaube, das sind die Gründe dafür.
Sind es dann auch eher die Älteren, die in diesen Verträgen sind oder ist das bei den Jungen weiterhin genauso?
Naja, es ist schon so, dass ein Großteil der Leute irgendwo zwischen 35 und 55 Jahre alt sind. Das sind auch so der Durchschnitt unserer Kunden, das Durchschnittsalter, die solche Verträge irgendwann mal abgeschlossen haben. Aber, und das ist total interessant, auch junge Leute schließen diese Verträge noch ab, häufig unwissend, weil die Produkte haben ja eine schöne Nomenklatur. Die heißen dann ja nicht mehr Riester-Rente, sondern Flex-Rente 3000 mit schönen Namengebungen. Und dann wissen die Leute häufig gar nicht, dass es einfach eine klassische Rentenversicherung ist, die sie da im Portfolio haben und denken, sie haben da ein tolles Anlage- oder Finanzprodukt abgeschlossen.
Ist da was schlecht dran an diesen Produkten? Lohnen die sich dann eigentlich nicht?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt mit der Expertise, die wir uns über die letzten Jahrzehnte auch aufgebaut haben und den vielen Zehntausenden Verträgen, die wir gesehen haben, muss ich ganz klar sagen, diese Verträge lohnen sich für den Vermögensaufbau nicht. Also wenn man sich das mal wirklich anschaut, was da zum Schluss an Rendite übrig bleibt und wenn man dann vielleicht auch mal die Inflation gegenrechnet, dann betreibt man tatsächlich Rückwärtssparen. Also so drastisch muss man es ausdrücken. Und ich sage, da gibt es 4 Punkte dafür, warum solche Verträge kaum Sinn machen. Das ist einmal natürlich das große Thema der Inflation. Also Inflation ist immer der größte Gegner eines jeden, der irgendeiner Form Geld auf die Seite legen möchte. Die Inflation ist immer noch zu hoch. die reelle Inflation bei einem jeden im Geldbeutel wird wahrscheinlich auch deutlich über dem Niveau liegen, wie das Niveau, das uns präsentiert wird von offizieller Seite. Und das führt natürlich dazu, wenn ich irgendwie eine Gesamtverzinsung von 1,5% in der Lebensversicherung oder sonst irgendwo habe und dem gegenüber eine Inflation von 4-5% vielleicht, dann habe ich einfach eine negative Verzinsung. Und ich betreibe, und da wiederhole ich mich, Rückwärtssparen. Mein Vermögen, meine Kaufkraft minimiert sich. Also dieses Thema Inflation wird meiner Meinung nach immer noch total unterschätzt. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, diese Bank- und Versicherungsprodukte sind natürlich auch extrem kostenbelastet. Da will immer wer mitverdienen. Ich sage immer, lassen Sie niemanden zwischen sich und Ihr Geld. Weil jeder, der dazwischen ist, muss natürlich logischerweise mitverdienen. Und wir haben Beispiele, wo Leute über Jahrzehnte in solche klassischen Vorsorgeverträge einzahlen und zum Schluss weniger Geld bekommen, als sie der Versicherung zur Verfügung gestellt haben. Ich meine, den Deal wird ja sonst in der freien Wirtschaft kein Mensch eingehen. Aber Sie haben es ja vorhin gesagt, 82 Millionen Verträge gibt es noch in Deutschland. Die sind nicht alle schlecht. Aber ich würde mal aus dem Bauch heraus behaupten, dass 60 bis 70 Verträge im Negativen laufen. Prozent der Verträge. Das war der zweite Punkt. Dritter Punkt, staatliche Eingriffsmöglichkeiten. Der Staat braucht Geld. Also wir hören das immer wieder, dass einfach die Finanzierungslücke immer weiter auseinanderklafft. Allein für den Haushalt in 2025, 25 Milliarden Euro, die irgendwo herkommen müssen. Heute früh habe ich gelesen, der Lindner rechnet mit weniger Steuereinnahmen von 85 Milliarden Euro bis 2026. Wo soll das Geld herkommen? Sie müssen irgendwann an den Sparer rangehen. Vierter Punkt, das sehr, sehr enge Korsett, die gesetzlichen Regelungen. Die Versicherungsgesellschaften dürfen nicht frei investieren. Die haben nicht die Möglichkeit, das Großteil ihres Geldes im Aktienmarkt zum Beispiel zu investieren, sondern müssen dann in Staatsanleihen gehen, die natürlich in der Vergangenheit ja überschaubar verzinst waren, die aber jetzt im Portfolio dieser Versicherungen einfach gefangen sind. Und ich glaube, die Symbiose aus diesen vier Punkten führt einfach dazu, dass diese Verträge keine Gewinnbringer sind. Also ich baue damit schlichtweg kein Vermögen auf. Und ich sage dann auch immer, ich kenne auch niemanden, der mit einer Lebens- oder Rentenversicherung im Bausparvertrag reich geworden ist, während Leute mit Aktien oder Sachwerten ganz häufig viel Geld verdient haben.
Jetzt hatten wir aber in den letzten Jahren ja steigende Zinsen. Wurden diese Zinsen dann nicht auch an die Kunden, an die Verträge weitergeleitet sozusagen?
Zum Teil. Das Problem ist hier, dass die Versicherungsgesellschaften rund 80% des Deckungsstocks, des Deckungskapitals, also des Kapitals der Kunden, in mündelsichere Anlagen investieren müssen. Mündelsichere Anlagen sind zum Beispiel Staatsanleihen. Das heißt, die Versicherungsgesellschaften haben in der Nullzinsphase massiv Staatsanleihen gekauft. Neben der EZB waren die deutschen Lebensversicherer der Hauptabnehmer solcher Staatsanleihen. Deutscher, italienischer, spanischer Staatsanleihen. So, und die sind jetzt im Portfolio dieser Versicherungen gefangen. Die können die aktuell auch nicht liquidieren, weil die inneren Werte natürlich massiv gefallen sind mit den steigenden Kapitalmarktzinsen. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz, weil auf der einen Seite müssten die Lebensversicherer oder auch die Banken mit ihren klassischen Produkten, die sie haben, das Kapital umschichten und jetzt eben von den höheren Kapitalmarktzinsen profitieren. Können sie aber nicht, weil dann würden sie diese stillen Verluste, die sie ja dann noch überall in den Bilanzen haben, man redet von ungefähr 300 Milliarden Euro, realisieren. Und das würde dazu führen, dass sie zumindest bilanziell völlig überschuldet wären und das würde ein Riesenerdbeben auslösen. Also von dem her, zum Teil wurden diese positiven Verzinsungen mitgegeben, aber nicht annähernd wie auf dem freien Markt. Keine Chance.
Jetzt ist ja Ihr Geschäftsmodell genau, dass Sie diese Verträge aufkaufen. Widerspricht sich das nicht, dass Sie auf der einen Seite praktisch gegen diese Verträge sind, auf der anderen Seite die aber dann kaufen?
Das ist eine gute Frage. Die Frage kriege ich immer wieder gestellt, weil irgendwie ist es ja wie Wasser predigen und hintenrum Wein trinken. Wir kaufen diese Verträge an, nicht um damit ein Asset Management zu machen, nicht um die im Bestand zu halten, sondern tatsächlich um diese Verträge ordnungsgemäß aufzulösen und abzuwickeln. Also unsere Kunden kommen auf uns zu, weil sie sagen, na, ich habe da irgend so einen Altersvorsorgevertrag, Lebens-, Rentenversicherung, Riester, Rürup im Portfolio. Ich merke, das lohnt sich nicht wirklich und jetzt will ich mal einen Profi draufschauen lassen. Dann kann man uns konsultieren und sagen, pass auf, ProLife, schaut da mal drauf. Immer vollkommen unverbindlich und kostenlos, klar. Und dann geben wir eine Info, können wir helfen und was ist das überhaupt für eine Vertragsgattung? Was kann man da machen oder nicht? Und wenn wir helfen können, dann kaufen wir diese Verträge tatsächlich an. Ja, das scheint im ersten Moment widersprüchlich, aber wie gesagt, wir machen das nicht, um die dann im Bestand zu halten und von der Rendite zu partizipieren, die es sowieso nicht gibt, sondern wir lösen jeden einzelnen Vertrag auch auf. Und ich vergleiche uns immer so ein bisschen wie den Schrottplatz für schlecht laufende Altersvorsorgeprodukte in Europa. Weil wir kriegen diese Verträge, die nicht gut laufen, und wir quetschen all das raus, was rauszuholen ist. Unterm Strich muss der Kunde, wenn er sich an uns wendet, einen monetären und auch einen zeitlichen Vorteil haben. Das ist einfach unser Ziel.
Und kann man da als Profi denn noch was rausquetschen?
Man kann da durchaus relativ viel rausquetschen sogar noch. Und das ist eigentlich traurig, weil wir reden im Durchschnitt bei unserer rechtlichen Nachbearbeitung, wo dann nochmal externe Anwälte und Aktuare diese Verträge prüfen, von durchschnittlich 22,6% auf den ehemaligen Rückkaufswert, den wir noch zusätzlich rausholen können. Was eigentlich traurig ist, weil man ja da sieht, wie die Versicherungsgesellschaften mit den Kunden umgehen. Ein Laie, selbst ich als Einzelperson, könnte das nie und nimmer durchsetzen. Da muss jetzt eine Firma, in dem Fall jetzt wir, uns mit der Versicherungsgesellschaft auseinandersetzen und diese Werte nach und nach durchsetzen. Das ist ein mühsamer, langer Prozess und dafür sind wir da, dafür treten wir an.
Wird es denn in der Zukunft weiterhin so viele Verträge geben oder werden Anleger zum Beispiel immer mehr in ETFs gehen oder in andere Produkte?
Man darf es nur hoffen, dass sie das machen. Aber meine Hoffnung ist so ein bisschen gedämmt tatsächlich, weil diese Produkte werden immer noch zuhauf verkauft. Also diese Zahlen, die Sie vorhin genannt haben, 82 Millionen Verträge, die wir in Deutschland haben, die ist relativ stabil. Man könnte ja meinen, dass durch die Aufklärungsarbeit von uns und von anderen Kollegen die Leute darauf aufmerksam werden, dass man sagt, naja, solche klassischen Altersvorsorgeprodukte machen keinen Sinn. Aber wie ich es vor am Anfang des Interviews schon gesagt habe, die finanzielle Bildung fehlt einfach. Das heißt, man kommt irgendwie aus der Ausbildung oder aus dem Studium raus, kommt ins Berufsleben, hat einen Termin bei der Bank oder beim Versicherungsvertreter und der sagt, naja, jetzt schließt du mal das und das ab und damit ist deine Altersvorsorge gesichert. Also von dem her gehe ich davon aus, es wird auch in Zukunft weiterhin viel zu tun geben und auch viel Aufklärungsarbeit für uns notwendig sein.
Und wir arbeiten an der finanziellen Bildung eben auch mit diesen Interviews. Dankeschön an Felix Früchtel, Geschäftsführer der ProLife GmbH aus Ingolstadt. Dankeschön, dass Sie heute da waren. Und Dankeschön an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.